2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Und mega hot. Und Tendel die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor geht.
Moin, es ist Donnerstagabend und 19.10 Uhr ist schon lange vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der nach dem Spielausgabe des Millerntons zu unseren beiden Heimspielen gegen die TSG Hoffenheim. Das erste Spiel war das des 7. Spieltags der ersten Bundesliga und fand am Sonntag, dem 19.10. um 17.30 Uhr bei uns am Millerntor statt. Hier siegte die TSG Hoffenheim 3:0. Das zweite Duell gegen die Hoffenheimer im DFB-Pokal am vergangenen Dienstagabend, den 28.10. um 20.30 Uhr, endete mit einem 10:9 Sieg für die Boys in Brown nach Elfmeterschießen. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Zu Gast heute Abend ist, wie im VDS, TSG-Fan Luis Löser. Hallo Luis, schön, dass du da bist.
Moin, danke für die Einladung.
Super. Zudem habe ich mir aber auch noch Yannick aus unserem VDS-NDS-Team eingeladen, da ich noch eine Stimme dabei haben wollte, die bei beiden Spielen in unserer Kurve stand. Auch dir ein herzliches Willkommen.
Moin Kasche, schön mal in dem Setting zusammenzukommen. Ich bin auch ganz froh, dass wir einen Abend später aufnehmen als ursprünglich geplant, weil gestern hätte meine Stimme noch nicht so geklungen, wie sie jetzt klingt.
Oh, schade, ich hätte dich gerne so rauchig und verlebt gehabt. Auch schön. Wir besprechen heute ja zwei Spiele, daher würde ich jetzt mit der Ligapartie einsteigen. Auch wenn man ja über Niederlagen, vor allem so verdiente, in dem Fall nicht so gerne spricht. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, möchte ich einmal noch ganz kurz die Schweigeminute zum Abschied von Thomas würdigen. Ich finde, auch wenn ich nicht vor Ort war, die Bilder und Aufnahmen so bewegend und würdevoll, dass ich glaube, dass er sich sehr dolle gefreut hätte. Ihr beiden wart ja im Stadion und habt das so aus euren parallelen Sichtweisen wahrgenommen. Wie fandet ihr das denn?
Ja, ich muss auf jeden Fall sagen, ich kannte Thomas natürlich nicht als TSG-Fan und weil ich nicht so nah dem FC St. Pauli verbunden bin, aber ich fand den ganzen Rahmen auf jeden Fall sehr würdevoll. Ich fand auch, dass euer Stadionsprecher sehr gute Worte gefunden hat und auch mit dem Lied, was da noch eingespielt wurde, zusammen mit der Aktion der Fans, der Ultras St. Pauli, mit dem Banner und der Fackel war auf jeden Fall, finde ich, sehr angemessen und sehr würdevoll und man hat auch, also es war schon so ein kurzer negativer, positiver Gänsehautmoment, würde ich sagen, vorm Spiel und da wollte ich auch von meiner Seite nur meinen Respekt zollen und ich glaube, das haben auch alle Auswärtsfahrer aus Hoffenheim genauso gemacht.
Ja, also vielleicht aus St. Pauli-Perspektive, also ich glaube, ja, also ich kannte Thomas natürlich, also wenn auch nicht so persönlich wie manch anderer, andere, die im Stadion waren und da dann auch die einzelne Fackel gezündet haben, das waren natürlich dann Leute, die wesentlich näher an ihm dran waren. Man hat auch, ich glaube, Frank hat ja den Text gelesen oder die Ansprache gehalten, sozusagen, hat ihm auch angemerkt, dass das ja eine persönlich verbundene Person von ihm war und ja, für alle, die das hören und ihn vielleicht nicht kannten oder nicht wussten, wer das war, der hat natürlich St. Pauli und die Fanszene von St. Pauli in den letzten über 3 Jahrzehnten maßgeblich mitgeprägt, ne? Also ich glaube, man kann mit Fug und Recht sagen, St. Pauli wäre heute vielleicht nicht das, was es heute ist, wenn es Thomas nicht gegeben hätte. Von daher, ja, es war keine klassische Schweigeminute, so ein bisschen, das hat ja Frank auch gesagt, dass Thomas sich gewünscht hätte, dass das Stadion nicht leise ist, wenn er abgeht sozusagen. Von daher wurde, wie Louis schon sagt, dieses Lied gespielt, Love Song von Sibbe, mit diesem durchs Viertel hier zu laufen, das fand er wohl immer sehr schön und beschreibt ja auch einfach das Lebensgefühl St. Pauli sehr gut und ja, war insgesamt eine, ja, bei dem traurigen Anlass angemessen natürlich, aber auch trotzdem eine ja, stimmungsvolle Sache insgesamt.
Okay. You never walk alone, Thomas. Ne? Jetzt wird es schwierig, einen vernünftigen Übergang zu schaffen, aber ich versuche es ganz, ganz nüchtern und wir kommen zum Sportlichen. Wir hatten einen Wechsel in der Startaufstellung. Für den erkrankten Hauke Wahl stand Adam Gigalla in der Innenverteidigung. Bei uns lief das Team dann in 5-2-3 auf. Luis, Was magst du da, magst du mal was zu eurer Aufstellung sagen? Ihr hattet ja wirklich mehrere Veränderungen. Was wollte Christian Elsner damit bezwecken?
Ja, ich muss sagen, ich hatte ja vor dem Spiel, hast du mich nach meiner Startformation gefragt und es war eigentlich dann auch vom Personal her wie erwartet. Also der einzige Punkt, wo ich noch ein Fragezeichen hatte, war ich Kramaric oder Damar und da kam dann Kramaric rein. Wie sie dann aber auf dem Platz aufgestellt waren, war für mich dann doch ein bisschen überraschend, weil Ilzer ziemlich asymmetrisch hat spielen lassen. Also Kramaric und Touré waren auf der linken Seite quasi zu zweit unterwegs, obwohl man jetzt Kramaric eigentlich eher auf rechts erwartet hätte. Und dafür hatte dann Zufall auf rechts die ganze Bahn komplett frei für sich. Und das hat dann auch seinen Effekt gezeigt, würde ich sagen. Aber da kommen wir wahrscheinlich gleich noch zu, weil Touré und Kramaric die dominanten Spieler waren in dem Spiel und gerade Kramaric da im linken Halbraum richtig viel Gefahr ausgestrahlt hat.
Fand ich auch. Ich fand das auch, es war auch Thema, das ja auch ganz treffend überlegen, dass geschrieben, dass ihr die linke Seite sowas von überladen habt, dass wir überhaupt keine Mittel mehr gefunden haben. Ich habe mir was ausgedacht, wie wir das Spiel beschreiben könnten. Ich habe euch vorher darum gebeten, mal das Spiel in drei Stichworten zu beschreiben. Yannick, willst du mal anfangen?
Kann ich gerne machen. Ich habe die ersten beiden sind quasi so ein bisschen aufs Sportliche gemünzt und ehrlicherweise auch so ein bisschen, weil ich das Spiel jetzt auch nicht mehr ganz so griffbereit im Hinterstübchen hatte, sozusagen ein bisschen aus Tims Text, so ein bisschen von Tims Analyse inspiriert. Das ist einmal Intensitäts-Passivität. Und einmal die Positionierung, das ist einfach so ein bisschen das hast du auch zum Beispiel im VDS gesagt, dass wir einfach als FC St. Pauli in jedem Bundesligaspiel 110, wenn nicht noch besser 120% geben müssen. Und das hat man einfach im Ligaspiel gesehen, dass das an dem Tag nicht der Fall war. Also es war so ein bisschen von der Positionierung nicht immer ganz stimmig, wurden zu viele Räume gelassen und dann auch dieses Kampf um den zweiten Ball, was vielleicht so ein bisschen, wenn man aufs Pokalspiel von vorgestern ein bisschen vorgreifen will, was da wesentlich besser geklappt hat. Also diese Griffigkeit, dieses Nachsetzen, das hat einfach im Ligaspiel nicht so gut geklappt und man ist dann einfach zwischendurch in so eine Passivität verfallen und hat Hoffenheim das Spiel übernehmen lassen. Das sind so meine ersten beiden Stichworte zu dieser Partie.
Du hattest noch ein drittes.
Soll ich das auch direkt machen? Ja, weil ich dachte, wir machen etwas Sportliche. Das dritte ist Ernüchterung, weil das ist dann mehr so die emotionale Schiene, weil das ja dann schon die vierte Niederlage in Folge war und man sich so langsam bewusst wurde, okay, nach diesem fulminanten Start mit 7 Punkten aus 3 Spielen ist man dann doch so ein bisschen im Liga-Alltag angekommen. Da war ich so ein bisschen, hat ein bisschen die Ernüchterung eingesetzt.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Luis, deine 3 Stichworte.
Also mein erstes Stichwort war einfach allgemein, würde ich sagen, bestes Saisonspiel. Also bisher von der Souveränität habe ich bisher kein besseres Spiel diese Spielzeit bei Hoffenheim gesehen. Dann die angesprochene Asymmetrie, weil das schon echt markant war. Also ich glaube 52% der Angriffe sind über die linke Seite gegangen und ich musste auch erstmal immer mal wieder habe ich meine Augen gerieben, um zu sehen, ob jetzt wirklich Kramaric da mit Touré auf einer Seite spielt und rechts alles komplett blank ist, was dann ja aber auch Zufall die paar ganz gute Gelegenheiten gegeben hat, weil er eben dann ein bisschen mehr Raum hatte, wenn ich dann seine Flanke denke, die er Volley genommen hat und die Lemperle dann an den Pfosten gehauen hat, das ist, wenn wir jetzt gleich aufs andere Spiel noch zu sprechen kommen, vielleicht auch sowas, was Hoffenheim gefehlt hat, weil Zufall dann verletzt raus war. Und mein drittes Stichwort wäre entweder Gegenpressing. Da würde ich sagen, dass Hoffenheim, was du jetzt auch schon gesagt hast, Yannick, einfach im Nachsetzen immer meistens die Oberhand hatte und einfach, wenn diese langen Bälle kamen, immer direkt die zweiten Bälle sich geholt hat, was dann auch jetzt im DFB-Pokal ein bisschen gefehlt hat. Und allein, wie sie dann schon vorne drauf sind und ich finde, dass das Anlaufverhalten von Hoffenheim gar nicht mal so optimal ist manchmal, wenn sie da vorne alles zustellen. Also ich glaube schon, dass sich da St. Pauli hätte rauskombinieren können und das haben sie auch in ein, zwei Situationen. Aber teilweise waren sie da wirklich richtig überfordert und haben Hoffenheim früh den Ball hergeschenkt. Und was auch so ein Punkt war, dass Hoffenheim St. Pauli wenig Räume hinter der Kette angeboten hat. Auch einfach, weil Hoffenheim deutlich ballsicherer war als jetzt noch im Pokal, wo man relativ viele Bälle auf der 6 verloren hat und einfach sehr viel angeboten hat für St. Pauli. Also ich glaube, die erste richtig Großchance war in der 40. Die war aber auch wirklich groß von Kaas. Hätte er die gemacht, dann hätte es ganz anders ausgesehen. Mhm. Aber sonst, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich glaube, 2-0 wäre vielleicht ein bisschen ein angemesseneres Ergebnis gewesen. Gerade auch, weil ja wahrscheinlich ein Foul vor dem 3-0 vorausgegangen ist, aber insgesamt war es schon ein sehr, sehr souveräner Auftritt.
Ja, das deckt sich genau so ein bisschen mit der Einschätzung damals im Rasenfunk, glaube ich. Ich weiß gar nicht mehr, wer zu Gast war, aber die haben auch, sind wir glimpflicher davon gekommen, als ich es gedacht hätte, so ein bisschen aus eigener Perspektive. Ich dachte, da wird uns bescheinigt, dass wir dann doch eher im Abstiegskampf stecken, aber es war gar nicht so. Aber auch die waren sich einig, dass es vielleicht ein Treffer zu hoch war, aber dass Hoffenheim insgesamt die Partie verdient gewonnen hat.
Ja, ich habe mir natürlich auch drei Stichworte überlegt und schließe mich da euch so ein bisschen an. Ich habe einseitig, plätschernd und fehlerhaft, hatte ich mir notiert. Einseitig, weil die TSG so dominant war und eine so starke Intensität an den Tag legte, die ich bei uns total vermisst habe. Und das ist war irgendwie, du konntest es fühlen auf dem du konntest es fühlen, wenn du zugeschaut hast, dass an dem Tag nichts gehen wird. Das war krass. Und dann das zweite war plätschernd, weil wir vor allem in der zweiten Halbzeit überhaupt gar keinen Zugriff mehr hatten. Und ich manchmal das Gefühl hatte, wir schenken das doch ein bisschen ab. Als es klar war, dass wir da nicht als, und es war irgendwie ganz klar, wer da als Sieger vom Platz gehen wird. Und auch auf den Rängen, das muss man dann auch mal so sagen, zur Wahrheit, wo wir dann, waren wir auch eher ruhig und unser Support ließ da auch ein wenig zu wünschen übrig, oder Yannick?
Ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen mit meinem dritten Stichpunkt auch zu erklären, diese Ernüchterung, ne, dass du dann merkst, okay, hier geht wirklich heute nichts und ja, also natürlich, die Südkurve versucht ja, oder zumindest ein Großteil der Südkurve versucht ja, 90 Minuten durchzusupporten. Auch das gelingt nicht immer, aber natürlich gerade, was du dann auch am Fernseher mitbekommst, ist ja das, wenn das ganze Stadion mitmacht, ne? Und gerade die Gegengrade ist dann auch eher so, ja, ein spielbezogener Support, nennen wir es mal so. Und wenn dann natürlich nicht viel aus eigener Sicht geht und nicht viele Aktionen nach vorne passieren, dann kommt da nicht viel und das kommt dann dementsprechend wahrscheinlich auch am Fernseher nicht ganz so rüber. Ich fand es jetzt, also ich habe schon schlechtere Spiele zu Hause vom Support her erlebt, aber es war jetzt natürlich auch keine Glanzleistung, das stimme ich dir jetzt schon zu.
Und dann noch das dritte Stichwort war fehlerhaft. Wir haben sehr häufig die Bälle schnell verloren, hatten nicht die richtige Aufteilung, haben dann auch bei der Zuteilung Abstimmung reihenweise Fehler gemacht und auch fehlerhaft zähle ich auch Herrn Jablonski dazu, der einerseits beim 0-1, ich weiß nicht, Luis, wie du das gesehen hast, aber das war ein klarer Schubser, wo Pereira Lage nach vorne geschubst worden ist und das müsste man eigentlich abpfeifen, alleine aus Dummheit von dem Verursacher. Und dann auch noch beim 0-3, wo das, was du schon angesprochen hattest, wo das vorangegangene Foul an Vollejahr nicht geahndet worden ist. Da fand ich, das fand ich auch wieder, wo ich dachte so, ja, es läuft ja alles auf eins hinaus. Aber wollen wir mal kurz noch mal zum Spiel an sich kommen. Was hat dich denn besonders in dem Spiel von eurer Mannschaft überzeugt, Luis?
Also ich hatte wirklich von Beginn an so das Gefühl, dass sie da sind und dass sie auch, und das Spiel ist gefühlt erstmal die ganze Zeit in eine Richtung gegangen. Es gab ja auch direkt nach 8 Minuten dieses Abseitstor, was dann logischerweise nicht gezählt hat. Und ich hatte von Anfang an so ein gutes Gefühl, was ich sonst nicht immer habe. Und ich muss sagen, dass eben diese Kombi da auf links mit Kramaric und Touré schon echt saustark war. Touré in der ersten Halbzeit teilweise sogar noch ein bisschen unglücklich, weil er manchmal mit dem Kopf durch die Wand wollte, aber dann in der zweiten Hälfte dann auch sein erstes Tor im Hoffenheim Trikot gemacht. Mhm. Bei ihm ist es immer noch so sehr viel Input, wenig Output und es hat mich einfach für den Jungen gefreut, dass er getroffen hat.
Der Pass von Kramaric war halt auch echt.
Der war halt perfekt getimed. Also Kramaric hat, das war mal wieder so ein, man sagt, es heißt ja immer, Kramaric ist am Anfang der Saison und am Ende der Saison gut und das war wieder so ein Anfang der Saison, Kramaric, das war wirklich schon saustark. Und was dann auch noch so ein bisschen hängen geblieben ist, einfach, mich freut es einmal, dass Grisha Prömler am Ende noch sein Tor bekommt, auch wenn es vielleicht nicht 100% sauber war, weil er ja auch eine Leidenszeit hatte und jetzt so langsam sich dann auch wieder an die Startelf rangerobbt hat und jetzt ja auch im Pokal von Beginn an gespielt hat. Und getroffen hat. Und auch jetzt Kabak, dass der dann am Ende noch eingewechselt wurde, war auch sehr schön, weil er ja jetzt über ein Jahr gefehlt hat mit Kreuzbandriss. Wurde auch am Ende dann noch in der Kurve gefeiert, was mich auch sehr viel gefreut hat. Man hat auch gesehen, dass es ihn ein bisschen berührt hat. Und das waren so zwei Dinge, die mich einfach für die Personen oder für die Persönlichkeiten sehr gefreut haben. Auch weil sie nicht, gerade Kabak jetzt nicht immer die einfachste Zeit hatte. Okay. Und ja, ich würde mir solche Auftritte natürlich öfter freuen, öfter sehen wollen.
Auch zu Hause, nicht nur auswärts, oder?
Ja, wobei es ja jetzt gegen Heidenheim geklappt hat, aber darf man jetzt auch nicht überbewerten bei eben Heidenheim.
Ja. Das soll jetzt nicht despektierlich über Heidenheim klingen, aber die Saison ist halt bisher noch nicht die Saison der Heidenheim, sagen wir es mal so. Lass uns mal kurz das Fazit ziehen. Verdienter Sieg für euch in der Höhe, vielleicht um ein Tor zu hoch ausgefallen. Wir waren scheiße, ihr wart gut. Bums. Würde ich jetzt mal so. Genau. Kommen wir nur zu einem Spiel, wo wir nicht ganz so scheiße waren. Und das für dich, Luis, vielleicht ein bisschen schmerzhaft war, für uns eine Erlösung. Im Vergleich zum Ligaspiel gegen euch haben wir da ganze 6 Wechsel in der Startaufstellung gehabt. Ne? Wir hatten für Vasil, Jigala, Ritzka, Sinani, Perelage und Kars Voll, Wahl, Metz, Metcalf und Otonji und Afodoyan in der ersten Elf und liefen in einem 3-4-3 auf. Und jetzt auch nochmal bei dir, an dich nochmal die Frage, wie schon eben. Magst du mal was zu eurer Aufstellung sagen? Auch da gab es ja einige Veränderungen im Gegensatz zum Ligaspiel. Du hast es ja schon angesprochen, Zufall, der vom Kicker, glaube ich, mit einer 1,5 bewertet worden ist in dem Spiel, zu Recht. Viel verletzt aus. Da gab es ja 2 oder 3 Wechsel bei euch, ne?
Ja, neben dem Wechsel von Zufall, für den Prass reinkam, hat Prömel dann Bucher ersetzt. Das war dann eher so ein Rotationswechsel und Prömel hat sich's auch eigentlich verdient gehabt jetzt zu Beginn. Ich muss sagen, vor allen Dingen der Wechsel von Zufall, auch wenn Prass jetzt gar nicht mal so ein schlechtes Spiel gemacht hat, aber es hat schon einiges an der Statik vom Spiel verändert, einfach allein schon, weil Prass ein Linksfuß ist und er dann eben nicht diese Flanken mit Zug von der Grundlinie schlagen kann, sondern dann immer noch den Haken machen muss. Und er auch defensiv eigentlich einfach nicht so bissig ist wie ein Zufall. Prass ist ja eigentlich gelernter Mittelfeldspieler, soll die Rolle jetzt auch wieder häufiger spielen, hat die auch bisher gespielt, aber dadurch, dass Gendré verletzt ist auf rechts, gab es einfach keinen anderen Ersatz für Zufall, außer vielleicht Akpoguma, der dann aber die deutlich defensivere Variante gewesen wäre. Und das ist schon so ein Wechsel, wo ich auch vorm Spiel schon ein bisschen Bauchschmerzen hatte, hat sich dann im Spiel zumindest, ich würde sagen, in der Offensive bewahrheitet, weil man dann einfach diese gefährlichen Flanke, war halt so ein Element, was gefehlt hat. Prömel für Bucher, ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt an Prömel lag oder allgemein einfach die 6, die hatte, finde ich, öfters mal so dumme Fehlpässe oder Ungenauigkeiten drin, aber das will ich jetzt nicht unbedingt nur auf diesen Wechsel beziehen, da war auch Aftulahu nicht von verschont. Also Prömel hat ja dann auch das Tor gemacht, aber war dann eher ein ganzheitlicher, verschlafener Beginn der Hoffenheimer, den will ich jetzt nicht an Prömel festmachen.
Gut. Dann würde ich jetzt mal sagen, machen wir das nochmal mit diesen 3 Stichworten. Ich fand das eigentlich ganz gut. Verlierer fängt an, Luis.
Okay. Entschuldigung. Ich bleibe erst bei verschlafener Start, habe ich ja gerade schon gesagt. Also Hoffenheim hat ja so gepennt direkt beim Anpfiff. Also die Ecke, die ist ja schon entstanden direkt nach einer Chance, nach was, 15, 20 Sekunden?
17 Sekunden, ja.
Also da hat man einfach über diesen Biss, den man jetzt auch im Ligaspiel hatte, wo man einfach immer die Oberhand hatte in solchen 50-50-Aktionen, hat man halt direkt komplett vermissen lassen. Und Hoffenheim hat dann zwar schon auch ein bisschen wieder mehr Dominanz ausgestrahlt, wobei auch St. Pauli ihn natürlich den Ball überlassen hat. Aber trotzdem, so vor allen Dingen dann so 35. bis 45. hätte St. Pauli locker auf 2-0, 3-0 erhöhen können. Und dann mein zweiter Punkt wäre lange Bälle gewesen, weil man jetzt eben nicht diese vielen Kombinationen durch die Halbräume gesehen hat, wie im Ligaspiel, sondern Hoffenheim eigentlich versucht hat, die ganze Zeit Bälle hinter die Kette von St. Pauli zu schlagen, was ab und an auch ganz gut funktioniert hat, wenn ich da an die Bebou-Chance kurz vor Schluss denke, wo ja quasi Baumann fast schon ihn freispielt. Aber insgesamt war es schon sehr, sehr unkreativ und es ging ja dann bis in die Nachspielzeit die ganze Zeit so weiter. Und da hatte Hoffenheim ja nicht mal mehr die guten Kopfballspieler vorne drin. Also Lemperle und Aslani wurden ja beide ausgewechselt. Man hatte als echten Stürmer noch Bebou vorne drin, der jetzt eigentlich auch nicht so einen, der eigentlich eher übers Tempo und über die Tiefenläufe kommt als übers Kopfballspiel. Hm. Und mein letzter Punkt wäre Karma. Und zwar, ich muss sagen, ich hatte am Ende, also gegen Ende der regulären Spielzeit schon das Gefühl, dass Hoffenheim näher am Sieg ist, hatte ja dann eigentlich auch die monströse Chance durch Bebou, auch wenn vorher Bernardo so artistisch auf der Linie klären musste. Und auch in der Verlängerung hatte man ja den Lattenschuss von Burcha, aber der Elfmeter war halt einfach, muss man auch als Hoffenheimer sagen, war halt ein Witz. Und dass man den dafür dann nochmal bestraft wird, das war irgendwie, ich hatte so im Gefühl, dass da jetzt noch irgendwas kommen muss. Und wenn du dann in der, mit, also ich weiß, dass das wahrscheinlich wissenschaftlich nicht belegt ist, aber wenn du halt in der zweiten Minute Nachspielzeit kurz vor Abpfiff dann noch den entscheidenden Ausgleich schießt, dann ist ja eigentlich fast klar, wer am Ende im Elfmeterschießen gewinnt.
Gegen Düsseldorf war das nicht klar. Letztes Jahr.
Hat Louis auch im VDS anders angekündigt. Er hat gesagt, es geht ins Elfmeterschießen, aber Baumann würde die ganze Sache
retten. Stimmt.
Er war ja auch 4 oder 5 Mal am Ball dran, aber hat leider nur einmal gehalten. Ja. Muss auch sagen, da waren eure Elfmeter auch einfach besser geschossen. Wir haben da leider so einige Kandidaten, die dann gerne so verzögern und den Keeper verladen, aber auch der Elfmeter von Kabak, der reingegangen ist, da habe ich auch kurz gedacht, Junge, 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 der haut den da.
In der Mitte.
Ja. Also, da hätten sie vielleicht noch mal ein bisschen üben können. Aber ja, am Ende, also ist am Ende so ein 50-50-Ding und Hoffenheim hat da auch wirklich die erste Hälfte oder weite Teile der ersten Hälfte komplett verschlafen.
Okay. Das waren 3. Genau. Du warst durch, ne?
Genau.
3 Stichworte. Dann darf Yannick jetzt nochmal dran.
Ja, kann ich gerne machen. Bevor ich das tue, möchte ich einmal kurz, das mache ich auch in meinen persönlichen Nachgesprächen, die ich moderiere, einmal auf den Artikel von Tim verweisen. Das ist, glaube ich, mit die schönste Analyse eines Spiels, die jemals beim Millanton erschienen ist. Also allein, wie er seine persönliche Gefühlslage zu jedem Elfmeter beschreibt, ist großartig. Ich weiß nicht, bei welchem Elfmeter es war, aber er denkt sich dann quasi, wenn der Torwart denkt, dass der Torschütze denkt, dass der Torwart denkt, dass und so weiter, fand ich großartig zu lesen. Wer das noch nicht gelesen hat, sollte das tun. Aber das soll jetzt hier nicht weiter erläutert werden, sondern ich habe zum einen, da muss ich wiederum ein bisschen ausholen, mein erstes Stichwort ist eher ein Stichpunkt, das ist Hauke, zweiter Pfosten. Und zwar gibt es in meiner Bezugsgruppe in der Südkurve jemanden, liebe Grüße, Ricky, wenn du das hörst, jedes Mal, wenn St. Pauli eine Ecke hat, ruft er Hauke, zweiter Pfosten. Und er sollte das lange rufen, bis zum Heimspiel gegen Bayer Leverkusen, wo besagter Hauke, weil am zweiten Pfosten das Tor gegen Leverkusen gemacht hat. Und in ähnlicher Art und Weise dann ja ist auch am Dienstag das 1-0 nach nicht mal einer Minute getroffen hat. Und dann ja kommt auch immer Text von Tim vor, dann auch den letzten Elfmeter, glaube ich, geschossen hat. Also da schließt sich so ein bisschen ein Kreis. Das ist mein erstes
und letztes Tor.
Genau. Also Hauke, zweiter Pfosten, weiter so. Dann zweiter Punkt, da schließe ich mich so ein bisschen unserem Trainer an. Das war einfach eine Mannschaftsleistung. Er wollte da ja in der PK nach dem Spiel überhaupt nicht über einzelne Spieler sprechen, auch wenn wir das ja heute hier so ein bisschen ansatzweise tun, zumindest auf TSG-Seite. Ich glaube einfach, dass das einfach eine Willensleistung und eine Mannschaftsleistung war vorgestern, weil sich da jeder reingeschmissen hat und jeder für den anderen gekämpft hat. Und wie ich es ja eben als Negativbeispiel für das Ligaspiel gesagt habe, einfach dieses Nachsetzen und der Kampf um den zweiten Ball, wie oft die sich denn, obwohl der eigentlich schon verloren schien, wiedergeholt haben. Unter anderem Fujita ist mir da eine Situation noch im Gedächtnis, der einfach dann nicht aufsteckt, sondern nochmal nachsetzt und sich den Ball wiederholt. Ganz hervorragend. Mhm. So musst du halt spielen in solchen Partien. Ja, von daher würde ich sagen, ich möchte da gar niemanden außer Hauke natürlich hervorheben, sondern einfach die ganze Mannschaft loben. Und letzter Punkt ist wieder, wie auch im Ligaspiel, ein emotionaler. Das war einfach eine Achterbahnfahrt, da war alles drin. Ich war traurig, ich war wütend, ich war glücklich, ich war verzweifelt, es war alles dabei. Es war völlig wirr. Es war eine Achterbahnfahrt der Gefühle.
Sehr schön. Ähnlich laut noch, also ähnlich bin ich auch unterwegs. Ich habe mir intensiv, aufreibend und verdient notiert. Intensiv, weil ich finde, beide Mannschaften haben alles auf den Platz gelassen, haben das Risiko nicht gescheut, haben versucht, mutig zu agieren. Die Atmosphäre habe ich als unglaublich intensiv wahrgenommen. Also es war so laut. Ich weiß gar nicht, beim 2-2 muss das Stadion da weggeflogen sein. Also ich kann mich an solche Tore kann man sich ja dann immer erinnern, Yannick. Das musste ich. Ich weiß nicht, was da. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass wir damals, als wir gegen Hertha BSC in der Pokalsaison gewonnen haben, dass ich kurz vorm Sabbern, vorm Nervenzusammenbruch war. Ich weiß nicht, wie ging's dir?
Ja, ich bin, glaube ich, irgendwie eine Reihe nach vorne, eine Reihe nach hinten geflogen. Es war irgendwie ein kompletter Freudentaumel einfach nur. Ich habe jetzt gar nicht nur gesehen, dass der irgendwie reingegangen ist, konnte die Entstehung gar nicht so genau nachvollziehen im Stadion. Mhm. Aber es war einfach eine pure Glückseligkeit und so ein bisschen, ja, auch so ein gestreckter Mittelfinger dann in Richtung des sehr kleinen Gästeblocks, so nach dem Motto, ja, ne, F euch einfach, weil ja, haben uns das einfach nochmal, uns dann nochmal zurückgekämpft und dann ging es halt weiter, so.
Das war, ich fand es war so, ich habe im Bett gelegen und ich musste wirklich, wirklich leise ins Kissen schreien, sonst wären hier im Hause alle wach geworden. Aufreibend fand ich das, war das Zweite. Ich habe irgendwann nur noch bei WhatsApp, ich kann nicht mehr in die Gruppe geschrieben, weil es mich so fertig gemacht hat, das Spiel. Und dann verdient, weil nicht nur Christian Ilzen in der PK gesagt hat, dass es eigentlich verdient, dass es aufgrund der ersten Halbzeit auf jeden Fall auch verdient war, habe ich auch so gesehen. Und das, was du eben auch schon ein bisschen angesprochen hast, Yannick, diese Intensität, diesen Willen, dieses Spiel nicht verloren zu geben bis zur allerletzten 122. Minute. Und trotz aller Widrigkeiten, ne, vielen Dank, Herr Schlager, nochmal für den Elfer gegen uns, wieder zurückzukommen und dann noch im Elfmeterschießen cool zu bleiben. Boah, das war verdient. Aber apropos Elfmeterschießen, du hast das schon gerade angesprochen, Louis. Ich fand aber eigentlich alle Elfmeter ziemlich souverän geschossen. Also da war bis auf Kramaric und auch von unserer Seite Pereira Lage, fand ich alle eigentlich relativ souverän geschossen. Also das war jetzt keiner, wo ich, also auch von eurer Seite, weil Kabak den Elfmeter, den du da, der, wo Ben Voll ja stehen geblieben ist, aber der kam, den hat er so unter die Latte genagelt mit so einer Selbstverständlichkeit. Das war schon ein bisschen beeindruckend, wenn man sonst sich so Elfmeter anschaut, die dann so Elfmeterschießen, wo es halt so, naja, wo man merkt, die Spieler wollen das gar nicht. Und ich habe das Gefühl gehabt, von beiden Seiten, wir hauen diese Dinger da rein. Das machen wir auf jeden Fall. Wir wollen unbedingt im Elfmeterschießen weiterkommen.
Ja, ich habe nur bei eins, ich fand auch, dass sie sehr souverän geschossen waren. Ich hatte nur, es sind immer so ein, zwei Kandidaten dabei, die statt, so wie ich es gerne sehe, einfach den Ball ohne Kompromisse neben den Pfosten zu prügeln, den dann lieber so den Torhüter ausgucken, was dann ja auch, also bei Touré, wenn ich mir das angeguckt habe, der war mir fast schon zu entspannt, der hat ihn einfach so ganz entspannt reingeschoben, Bebou auch. Ich meine, wenn es klappt, sage ich dann nichts, aber bei euch waren halt die Elfmeter so, selbst wenn Baumann dran war, konnte er ihn nicht halten, weil die halt so volle Wucht drin waren. Aber wie gesagt, am Ende ist es halt auch so ein bisschen Lotto und irgendwann ja, dann kommt halt Haidari, eigentlich ich will da eh niemanden. Eben, du willst ja auch niemanden am Ende persönlich ausmachen. Sie hätten genug Gelegenheiten gehabt, das in 90 Minuten oder in 120 zu sichern. Und am Ende ist es ein verdienter Sieg für euch.
Ja, Yannick, wer hat es vor
zum Spielfilm gehört ja auch noch, dass Pereira Larsch zwar den Ausgleich zum 2-2 macht, aber dann natürlich seinen Elfmeter dann noch verschießt. Also da habe ich dann auch gedacht, ausgerechnet er. Aber es sollte ja am Ende trotzdem reichen. Das wollte ich trotzdem noch, einfach weil es in der Dramaturgie des Spielfilms, der das Spiel war, noch irgendwie ein Twist war.
Ja, stimmt schon. Ich wollte da auch nochmal, hattest du auch so, dass, ich weiß nicht, Tim hat es ja geschrieben in seinem Artikel, auch als er gesagt hat, so, oh, jetzt schießt ausgerechnet der. Bei Martin Kars, wo ich dann dachte, oh nee, ey, warum jetzt er? Und der semmelt das Ding so eiskalt rein, wo ich dachte so, okay. Bei CC, wo ich auch dachte, oh, ob der das kann und oh, wo man so unsicher ist, weil man, vielleicht ist es zu wenig Zutrauen, aber ich stand da und ich dachte so, oh nee, bitte nicht er. Oh Gott. Ja, dann endet das jetzt hier. Und dann semmelte der den auch noch so einfach so cool rein. Und ich dachte, meine Fresse, das Spiel verlieren wir dann doch nicht mehr. Bei Hauke Wahl habe ich schon gar nicht mehr gedacht. Da war es für mich eh klar. Das war ein ganz schöner Ritt, diese beiden Spiele. Und vor allem das letzte Spiel. Das erste Spiel fand ich trotzdem auch sehr, vom Gefühlsmäßigen her, sehr intensiv, weil es einfach so frustrierend war. Was nimmst du denn mit in die kommenden Begegnungen gegen Wolfsburg und Brause Leipzig, Luis?
Ja, ich will natürlich vor allen Dingen die positiven Sachen aus dem Ligaspiel mitnehmen. Ich glaube, eine gute Sache ist jetzt auch gegen Wolfsburg, dass es bei Zufall wohl nichts Schlimmeres war, also dass der wieder spielen kann, was jetzt schon sehr wichtig ist, solange Jean-André noch fehlt, weil der war eigentlich so ein Nottransfer, aber hat sich mittlerweile zum absoluten Leistungsträger gemausert. Dann ist natürlich ein so ein Punkt, dass man vielleicht dann auch sieht, dass wenn man eben mal nicht bei 100% ist, dass es dann auch nicht funktioniert, also ähnlich wie bei euch, dass es für die Spieler vielleicht auch so ein kleines Aufwachen ist, hoffentlich, weil sie jetzt schon die letzten Spiele echt gut liefen und man eigentlich gerade auch recht positiv ist, aber man sollte dann eben nicht verfallen, dass man dann zu selbstsicher in solche Spiele reingeht. Und ich finde, die Reaktion in der zweiten Hälfte war schon auch gut. Also ihr seid ja bis auf die eine Riesenchance dann bis Ende der regulären Spielzeit kaum noch zu Chancen gekommen. Hoffenheim hat ja auch quasi einmal das Spiegelbild geliefert und hat direkt nach Anpfiff sich drei Ecken erarbeitet, bis der Ball dann im Tor lag. Das ist vielleicht auch so ein Punkt, den man mitnehmen kann. Und ansonsten hoffe ich, dass diese Kombinationsspiel, was wir jetzt im ersten Spiel gesehen haben, dass das dann wieder ein bisschen präsenter sein wird. Ich finde, man ist da auch teilweise echt gut durchs Zentrum durchgekommen, hatte da also außer ein, zwei Kombinationen, wo es, ich glaube, auch einmal abseits war von Aslani, wo Burcher einfach so einen Ball durch fünf St. Paulianer durchgespielt hat und der Ball kam genau auf Aslani an. Sowas würde ich schon gerne häufiger sehen. Und diese Passstärke, diese Ballsicherheit auch, die habe ich jetzt im Pokal ein bisschen vermisst. Die würde ich mir zurückwünschen. Aber es ist jetzt für mich auch noch kein Anlass, hier in Panik zu verfallen, war ja am Ende dann auch wirklich ein knappes Ding und sowas gehört halt auch zu so einem Entwicklungsprozess dazu.
Ja, das stimmt. Siehst du noch irgendwelche Baustellen, die ihr in der nächsten, jetzt, also die kannst du jetzt nicht in einer halben Woche bearbeiten, aber Baustellen, die quasi bei euch noch offen liegen, um euch zu einer weiteren Konstanz zu helfen?
Also ein Punkt ist natürlich immer noch, dass man ein bisschen mehr auch Lösungen bei tiefer stehenden Gegnern finden muss, weil diese langen Bälle waren schon sehr markant am Ende und da hätte ich mir schon noch ein bisschen spielerischen Ansatz gewünscht, auch wenn ja Ilz das Spielsystem eher auf Umschalten und Vertikalität basiert und da hat St. Pauli es einfach gut gemacht, dass sie da nicht die Räume angeboten haben. Und defensiv hat man schon sehr gewackelt in der ersten Hälfte. Ich finde, insgesamt hat man sich schon sehr stabilisiert dieses Jahr, aber da geht natürlich immer noch mehr. Und gerade wenn jetzt dann eben nicht das A-Personal auf dem Platz steht, wäre es schon wichtig, dass man da ein bisschen auch diese individuellen Fehler, ich glaube, in der ersten Hälfte ist bestimmt 20 Minuten lang jeder Befreiungsschlag irgendwo bei euch gelandet.
Das war ja beabsichtigt.
Ja. Aber ja, genau, das wären so zwei so Punkte, die auf jeden Fall, die man noch angehen müsste. Aber ja, wie du schon sagst, es ist natürlich jetzt nicht so, dass man das von heute auf morgen verändern kann.
Okay, Yannick, unsere beiden nächsten Gegner, Gladbach, zu Hause gegen Gladbach und dann in Freiburg. Was glaubst du, was wir noch verbessern können und was glaubst du, was wir mitnehmen für diese beiden Spiele?
Also erstmal rein sportlich, Gladbach muss gewonnen werden oder darf zumindest nicht verloren gehen, wenn du da einigermaßen den Abstand nach unten halten willst. Freiburg finde ich dann eher so ein, ja, das wäre wieder so ein, wie ich in Auswärtsspiele gehe, einfach zumindest einen Punkt holen wäre schon okay. Aber jetzt am Samstag gegen Gladbach, das sollte schon eigentlich gewonnen werden. Und ja, vielleicht hilft es einfach zu wissen, dass wir wieder Tore schießen können, auch aus dem Spiel heraus. Dass da einfach so ein dreckiges 1-0 mehr braucht es ja gar nicht, um 3 Punkte zu kriegen. Und dass dieses Selbstvertrauen jetzt wieder da ist, dass man einfach auch Chancen kreieren kann, das war ja vorher klar, dass man sie jetzt aber auch zum Ende bringen kann. Und wenn es halt durch einen Standard wie eine Ecke ist, dann ist das halt so. Aber irgendwie diesen Ball über die Linie murmeln, das sollte jetzt einfach mal passieren. Und dann sich da, wenn du da 3 Punkte holst, je nachdem wie die Konkurrenz spielt, kannst du da dich vor der Länderspielpause, dann kann Freiburg meinetwegen auch, ja, sollte nicht verloren gehen, aber dann reicht auch ein Punkt in Freiburg, um entspannt in die Länderspielpause zu gehen. Ich hoffe einfach, dass die Mannschaft da jetzt richtig, richtig viel Selbstvertrauen draus getankt hat und an sich glaubt und ja, einfach weiter die Intensität mit in die nächsten Spiele nimmt, die es einfach braucht. Das hast du ja auch im VDS schon gesagt, die braucht es einfach, die muss man jedes Spiel auf den Platz bringen und gerade am Samstag wäre die auch wieder besonders wichtig.
Kann ich mich nur anschließen. Ihr Lieben, wir sind so gut wie am Ende. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei euch beiden für das super nette Gespräch und die Zeit, die ihr euch heute am Donnerstagabend nochmal genommen habt. Für den magischen FCSP geht es, wie gesagt, am Samstag zu Hause gegen Gladbach. Hierzu kommt das VDS von Jutta. Wir hören uns dann gegen Bayern wieder und ich wünsche euch allen, liebe Hörerinnen und Hörer, eine entspannte Restwoche. Vielen Dank nochmal euch beiden und tschüss.
Ciao. Ciao.